die Frage am Anfang, was mich ärgert oder aufbringt, das ist Papier. Da reagiere ich ganz allergisch drauf, weil es muss nichts ausgedruckt werden aus Umweltaspekten auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch. Sehr viele Kosten, die eine Apotheke oder allgemein Unternehmen haben, sind Prozesskosten. Und da muss man einfach mal drauf gucken.
Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast mit Larissa Wansch.
Lieber Benedikt, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ich habe mich sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, heute kurz über dich und auch die Arbeit, die du machst, zu sprechen. Und bevor ich dich vorstelle, würde ich sagen, starten wir mit unserer Schnellfragerunde. Das heißt, ich stelle dir jetzt ein paar Fragen bzw. gebe dir so Satzanfänge und du beendest die quasi.
Okay, super, vielen Dank.
Mein größtes Laster ist?
Wahrscheinlich Süßigkeiten essen.
Sehr sympathisch, da kann ich mich gut mit identifizieren. Darauf reagiere ich allergisch.
Papier.
Papier? Spannend.
Ja.
Das kann niemand so gut wie ich.
Puh, ich würde sagen, ich bin ganz gut darin, Personen von bestimmten Themen zu überzeugen. Das macht mir Spaß und das kriege ich auch ganz gut hin.
Mhm. Richtig gut entspanne ich, wenn?
Puh, ich entspanne eigentlich am besten, wenn ich mal ein paar Tage rauskomme aus dem Alltagsgeschäft, dann entspanne ich ganz gut.
Kann ich mich auch wieder sehr gut mit identifizieren. Wenn ich nicht Apotheker wäre, wäre ich?
Ja, irgendwas mit Organisation.
Projektmanager würde, glaube ich, zu dir ganz gut passen.
Ja. Da hätte ich auch, das mache ich jetzt ja quasi, nur mit der besonderen Vorausbildung, hätte ich beinahe gesagt, mit dem Studium der Pharmazie und mit einem großen Wissensschatz. Und jetzt kann ich in dem Bereich was machen, das macht auch sehr viel Spaß.
Ja, gar nicht witzig, finde ich.
Zurzeit die aktuelle politische Entwicklung in Deutschland.
In meinem Jugendzimmer hing ein Poster von?
Puh, da hatte ich eigentlich keine Poster. Ich war als Kind durch meine Familie sehr ABBA-Fan-lastig, also... Wenn, dann wäre ein ABBA-Poster wahrscheinlich da gehangen.
Oh wow, ich hätte jetzt eher sowas gedacht wie Harry Potter oder...
Nein! Ja, auch nicht Angela Merkel oder so. Viele, die ja politisch affin waren, hatten ja irgendwelche Politiker in ihrem Zimmer hängen, aber das hatte ich auch nicht.
Das hätte mich zum Schmunzeln gebracht, sagen wir es mal so. Ja. Diese Persönlichkeit bewundere ich.
Meine Mutter, das ist so die Person, die ich am meisten bewundere. Ja, erfolgreiche Geschäftsfrau und vor allem auch Mutter. Was hat man als Kind gar nicht so mitbekommen, dass sie neben Muttersein noch so viel anderes wuppt. Und das ist natürlich, je älter man wird, desto mehr sieht man, was sie alles nebenbei noch so gemacht hat und macht. Und dann bin ich wirklich immer wieder sehr begeistert, wie sie das macht.
Das ist aber eine schöne Antwort. Auf meiner Playlist ganz oben steht?
Zurzeit ganz normal Charts, um runterzukommen und sonst etwas klassische Musik, aber... Ja, jetzt im Moment gerade keinen aktuellen Favoritensong.
Okay. Wenn ich ein Superheld wäre, wäre ich?
Wenn ich ein Superheld wäre? Also gestern habe ich mit meinem Bruder und einem Freund, der hier war, Super Mario gespielt auf der Wii, so Kindheitserinnerung. Das fand ich sehr witzig. Vielleicht wäre ich dann Super Mario. Das war ich gestern zumindest. Ich bin nicht so superheldaffin, ja.
Aber kann man ja auch als eine Art Superheld sehen. Finde ich total fair. Der Titel meiner Autobiografie würde lauten?
Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Etwas wahrscheinlich mit Vielseitigkeit und für Überraschung gut, aber müsste jetzt überlegen, dass es auch ein guter Aufhänger ist, dass man es auch lesen möchte. Müsste ich drüber nachdenken. Das kann ich so ad hoc, fällt mir da nichts ein, obwohl ich sagen würde, dass ich sehr schlagfertig bin eigentlich, aber da fällt mir jetzt tatsächlich nichts direkt zu ein.
Ich hätte jetzt an sowas gedacht bei dir in der Art, ich weiß selbst nicht, was als nächstes kommt.
Ja, genau, damit könnte ich mich zumindest identifizieren, ja.
Gut, also haben wir ja einen Titel, perfekt. Meiner Meinung nach völlig überbewertet ist?
Überbewertet ist meiner Meinung nach der Gesundheitsminister im Moment von vielen, aber das ändert sich jetzt ja auch gerade in der allgemeinen Darstellung. Das war während der Pandemie, habe ich das schon gedacht, dass er viel zu überbewertet ist, aber jetzt aktuell in der Branche würde ich sagen, die Angst vor Digitalisierung und Veränderung. Diese Angst bewerten viele meiner Meinung nach über. Und da müsste man mal sich auf den Boden setzen und sagen, okay, jetzt mal Butter bei der Fische.
Mein Lieblingsort ist?
Eigentlich zu Hause. Ich bin am liebsten Zu Hause ist es am schönsten, im eigenen Bett schläft sich es am besten, obwohl ich auch sehr gerne unterwegs bin, aber nach Hause kommen, das Gefühl, Geborgenheit, Familie, das ist für mich der schönste Ort, da kann ich auch am besten eigentlich abschalten.
Super sympathische Antwort, ich hätte exakt dasselbe gesagt. Aber wirklich, ich bin auch ein ganz großer Fan von zu Hause und ich finde, es gibt keinen schöneren Ort mit der Familie, den Menschen, die man liebt, zu Hause zu sitzen und einfach auch mal zu sein. Es gibt nichts Schöneres.
Ja, einfach mal nichts machen zu müssen oder zu tun, nicht unterwegs zu sein, genau. Das ist echt schön, ja.
Total. Und dann die letzte Frage, mein Lieblingspodcast.
Ich höre zurzeit viel den OMR-Podcast, den finde ich ganz spannend, weil ich es immer fantastisch finde, wie er Philipp Wesser es da schafft, da so verschiedene Personen einzuladen und die an den Tisch zu bekommen. Deswegen höre ich das ganz gerne und alle Branchen mit dabei, finde ich mega cool und spannend.
Okay, vielen Dank. Das heißt, ich weiß schon mal einiges mehr über dich und unsere Zuhörer auch. Aber um vielleicht nochmal so einen Rundumschlag zu geben, fasse ich jetzt einfach mal ganz kurz zusammen, wer du überhaupt bist und was du machst. Und sollte ich was vergessen haben oder sollte mir was durchrutschen, sag jederzeit gerne Bescheid und sprich frei von der Seele runter. Also, du kommst aus einer Apothekerfamilie und hast nach deinem Abitur mit 18 Jahren direkt begonnen, Pharmazie zu studieren, warst parallel dabei auch schon politisch aktiv und zwar als Mitglied der Jungen Union und hast dann dich für ein RX-Versandverbot eingesetzt. Und ungefähr zur gleichen Zeit, 2018, 2019, hast du dann mit deinen Kommilitonen von der Uni die Kampagne oder die Initiative Mit uns nicht gegründet, mit der ihr einerseits ein bisschen Druck machen wolltet für dieses Versandverbot, andererseits aber auch die Apotheken, die PTAs, PKAs, Apothekerinnen, Apotheker erreichen wolltet, um für dieses Thema einfach auch so ein bisschen Awareness und auch Reichweite zu schaffen. Und dann nach Beendigung deines Studiums bist du dann in den Beirat des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg gewählt worden. Und seit Januar 2024 bist du außerdem Teil des VIA-Vorstands, also des Verbandes Innovativer Apotheken. Und parallel zu all dem bist du ja auch noch Apotheker in der Apotheke deiner Eltern aktiv.
Genau, das ist ganz gut zusammengefasst. Als Schüler war ich vor allem überparteilich engagiert hier in der Stadt Karlsruhe, so im Stadtschülerrat, wurde dann in den Schulbeirat des Gemeinderats hier der Stadt Karlsruhe berufen oder gewählt und war dann auch auf Landesebene Bildungspolitik im Landesschülerbeirat und später dann auch im Landesschulbeirat des Landes Baden-Württembergs berufen und gewählt worden. Und deswegen kannte ich schon so ein bisschen die Gremiumsarbeit und auch die politische Arbeit auf Landesebene und hatte da ein paar Ansprechpartner. Und so kam auch das Engagement zustande. Daher kannte ich auch schon so ein bisschen den Umgang mit den Medien, zumindest auf kommunaler Ebene und durch den Landesschülerbeirat auch so ein bisschen Landesebene. Und genau das X-Versandhandelsverbot war ein Thema, was mich sehr bewegt hatte. 2016 gab es dann ein Urteil vom EuGH, das ausdrücklich erlaubt hat, dass ausländische Versandapotheken auf die Rezeptzuzahlung einen Bonus gewähren dürfen. Das ist in Deutschland verboten, das ist eine Sachleistung. Und so wollten sie sehr aggressiv in den deutschen Markt reingehen. Die sitzen alle an der holländischen Grenze und schmeißen dann quasi so Pakete mit Arzneimitteln nach Deutschland, machen keinen Gewinn, sind Konzerne, sind alle auf Fremdkapital finanziert. Doc Morris vor allem auch aus dem arabischen Raum. Sollte man sich mal bewusst machen, wen oder was man da eigentlich unterstützt. Da geht es ja um die Marktbildungsphase, sage ich mal, weil man möchte langfristig, wenn das E-Rezept kommt, das dachte man immer, dann möchte man eben in den Markt ganz einsteigen. Jetzt ist das E-Rezept da und das sieht man auch, die Entwicklungen sind ein bisschen positiver als früher, obwohl immer noch die große Lust machen. Und 2016 bin ich damals von der Schule gekommen. Bis 14 wollte ich noch Pilot werden. Das fand ich immer ganz cool. Und dann habe ich aber gemerkt, dass was mit Menschen machen doch eher was für mich ist. Und ich immer sehr gerne organisiert habe. Ich war Schülersprecher. Ich habe da in der Schule einige große Projekte gemacht auf städtischer Ebene und da viel organisiert. Es hat mir mega Spaß gemacht. Und dann hat mir meine Mutter früh auch in der Apotheke Möglichkeiten gegeben, da mitzumachen, auf die Messen zu besuchen, das weiterzuentwickeln, mich immer sehr ernst genommen. War ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Und dann kam irgendwann der Wunsch, in Pharmazie studieren, in die Apotheke einzusteigen. Mein Vater ist kein Apotheker, aber seine Mutter war auch Apothekerin und meine anderen beiden Großeltern auch. Also 3 von 4 Großeltern doch relativ vorbelastet, würde ich sagen.
Das ist eine sehr, sehr hohe Quote.
Ja, ist total witzig eigentlich. Und ja, der Hermann Gröhe war damals Bundesminister für Gesundheit. Und kurz vor der Bundestagswahl hat sich die Bundesregierung entschieden, dieses Ex-Versandhandelsverbot nicht durchzuboxen, sondern das wurde dann Wahlkampfthema. Und ich war damals... du hast mich vorgestellt, dass ich bei der Jungen Union aktiv war. Also so extrem aktiv war ich bei der Jungen Union nicht wirklich. Ich glaube, so die klassisch, wenn man in der Jungen Union ist oder in einer Partei jung ist, dann geht man auf die Wahlkämpfe mit, man macht Haus zu Wahlkampf, man lernt das alles kennen. Auch wie geht man damit Ablehnung um, genau, an der Türe. Ja. Die CDU ist jetzt ja nicht die Partei bei jüngeren Leuten, auch im Freundeskreis, ja, das ist die Partei, die man gerade supportet, sage ich mal, in dem Alter. Aber für mich hat das damals gut gepasst. Und fand ich interessant. Und eine gute Jugendarbeit hier in Karlsruhe war natürlich auch förderlich für sowas. Und dann haben wir mit dem Thema Wahlkampf gemacht, der Ex-Versandhandelsverbot, die CDU richtig Gas gegeben. Viele Apotheker, damals schon das Netzwerk meiner Mutter, die auch nicht so CDU-affin waren, motiviert, die CDU zu wählen. Die CDU hat dann die Wahl auch gewonnen. Und dann ging es relativ lange darum, dieses Ex-Versandhandelsverbot in den Koalitionsvertrag aufzunehmen, dass dieses Thema umgesetzt wird. Das hat der Hermann Gröhe dann geschafft. Fand ich super. Und dann dachte ich mir, man muss auch loben können. Also immer nur Politiker schreiben, wenn es schlecht läuft und hier drückt der Schuh, das ist zwar berechtigt und das sollte man auch tun, dafür sind die auch da. Aber wenn mal was gut läuft, dann darf man sich auch mal bedanken. Und dann hatte ich damals, noch während der, da war ich gerade kurz vorm Abi, hatte ich den Hermann Gröhe dann einen Brief geschrieben und mich herzlich für dieses Thema, dass er sich so engagiert hat und das in den Koalitionsvertrag aufgenommen hat, bedankt. Und er darauf hat er auch mir geantwortet, das nochmal begründet. Und so ging das Ganze los. Und Jens Spahn hatte da andere Pläne, ob das jetzt an Seilschaften zum ehemaligen Public Affairs-Chef von Doc Morris, Max Müller, blickt, das mag ich nicht beurteilen, aber es war halt so, das kam nicht und das hat mich geärgert. Und damals war ja diese ganz große Debatte in der CDU, viele erinnern sich vielleicht noch daran, wer wird das Erbe von Angela Merkel antreten? Wird das Annegret Kramp-Karrenbauer, damals auch Armin Laschet, Friedrich Merz war auch schon mit dabei, Norbert Röttgen war mit dabei und dann gab es diese Regionalkonferenzen und alle, wer wird's denn jetzt? Und dann hat dem Jens Spahn natürlich auch geschrieben, wann das jetzt kommt und so, und da hieß es immer, das kommt nicht, mit ihm gibt's das nicht und das habe ich gar nicht verstanden. Und als Annegret Kramp-Karrenbauer dann CDU-Bundesvorsitzende wurde, dachte ich mir, so, und die nimmst du jetzt an dem Zitat, wie sie angetreten ist. Sie hat nämlich ganz groß gesagt, die Menschen und auch unsere Mitglieder müssen wieder spüren, dass CDU-Position und CDU-Politik auch umgesetzt wird. Und da habe ich gesagt, ja super, wir haben den Koalitionsvertrag, wir haben das reingebracht als CDU, das muss umgesetzt werden, ich soll da jetzt mal bitte Gas geben. Offener Brief geschrieben an sie, habe ich dann auch mal an die Fachpresse geschickt, das haben dann alle auch veröffentlicht gehabt. Das war...
Alles sehr, sehr breit veröffentlicht, das habe ich auch gesehen.
Das war das Erste, weil ich war 2017 oder 18 war ich bei Jugend und Parlament. Das ist eine sehr coole Aktion vom Bundestag. Da dürfen so die Hälfte der Bundestagsabgeordneten jemanden aussuchen, der quasi für 4 Tage in die Rolle eines Bundestagsabgeordneten schlüpft und so ein Planspiel. Und da ist ein Bild entstanden, weil ich dann einer von den wenigen war, die auch da im Bundestag sprechen durften, wie ich auf diesem Pult stehe und dieses Bild, ich habe dann verschiedene Bilder mitgeschickt, weil das halt damals aktuell war und das hat natürlich was hergemacht und das Bild wurde dann auch sehr oft für so Themen benutzt. Das war ein ganz praktischer Aufhänger oder wir dachten dann, ich bin auch wirklich Bundestagsabgeordneter, war ich natürlich nicht, war damals 18, 19, also.
Aber ich muss zugeben, ich finde, das Bild hat eine sehr, sehr große Strahlkraft. Also man hat da einen jungen Mann stehen. Und ich meine, du hast ja an sich schon eine Ausstrahlung, dann noch so Schnieke in dem Anzug an diesem Rednerpult im Bundestag. Ich meine, das kann ja jeder erkennen. Das wirkt schon. Also dieses Bild hat schon wirklich auch gewirkt. Und das war auch für mich so ein Grund, auch diese Artikel immer wieder durchzuklicken, einfach um da noch ein paar mehr Infos rauszuholen. Also das hat schon gewirkt. Das war auch aus PR-Sicht eine sehr clevere Bildwahl, würde ich sagen.
Ja, das war praktisch, dass das Bild da war. Und deswegen haben das wahrscheinlich auch alle gemacht. Damals waren alle Fachmedien total begeistert, dass mal jemand Junges in dem Alter so einen offenen Brief schreibt. Und ich fand, ich habe mir da auch sehr viel Mühe gegeben und hatte gehofft, dass Frau Kramp-Karrenbauer da auch irgendwie drauf zugeht und sagt, ja, damit kann jetzt mal zumindest mal eine Branche zeigen, dass sie das Erbe von Merkel auch gut umsetzt oder antritt. Und es ist keine Antwort gekommen, gar nichts. Und das hat mich unfassbar geärgert. Also das ist so auch einer der Punkte, ich steigere mich unfassbar gerne dann auch in Sachen rein. Und ich bin da wirklich sauer gewesen. Ich habe in Budapest studiert, in meinem Studentenwohnheim in dem Zimmer und dachte mir, es kann doch jetzt wirklich nicht sein, dass es heißt, bei einem offenen Brief antwortet sie jetzt einfach nicht. Und das Thema ist ihr so wurscht, so nach dem Motto. Und das ging nicht und Jens Spahn hat auch nicht geantwortet. Und was dann noch dazu kam, wir haben hier die Standesvertretung, die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die ABDA, die hat das einfach so geschluckt und das nicht kommuniziert. Und das hat mich einfach auch geärgert, weil man hier einen Koalitionsvertrag hat und eine mündige Partei wie die CDU, klar, der Koalitionspartner SPD und damals schon Karl Lauterbach war absolut dagegen, aber da hätte man eine Kampagne fahren können, um das Ganze umzusetzen. Und sie haben es einfach nicht gemacht. Und das hat mich so geärgert, dass ich mir dann überlegt hatte, welche Möglichkeiten habe ich in der Bundesrepublik Deutschland als Bürger, mich zu engagieren. Und der einfache Weg war damals Open Petition. Petition ist zwar super, weil man da sehr smart und einfach mitzeichnen kann, aber es hat keine Auswirkungen. Wir haben ja das Petitionsrecht im Grundgesetz auch mit drin stehen. Das muss dann aber über den Petitionsausschuss laufen. Ist sehr aufwendig, das muss genehmigt werden. Mhm. Mitzeichnung ist schwierig, Registrierung, Datenschutz. Hast du nicht gesehen? Und dann haben wir in Budapest, habe ich ein paar Kumpels, weil so Leute, wir müssen was machen. Dann viele von meiner Patentante, die Söhne haben auch Pharmazie studiert in Deutschland und großes Netzwerk und damals auch all mögliche Leute angesprochen und sagen, wir müssen eine Kampagne machen und sagen, wir studieren dann die Zukunft. Wir sagen, wir wollen das nicht, mit uns nicht. So kam das und das war dann auch erfolgreich. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt muss ich es richtig machen. Und dann muss ich jetzt eine richtige Petition einreichen. Und dann ist diese Petition zustande gekommen. Und dachte mir, okay, gut, viele Apotheken finden das super. War da auch mal irgendwie auf dem Brief, war da meine E-Mail veröffentlicht. So viel E-Mails habe ich in meinem Leben noch nie bekommen gehabt davor. Und ich dachte dann, ich muss auch jedem irgendwie antworten. Dann habe ich mich an die Großhändler gewendet. Habe gesagt, einer soll das nicht sein, es sollen mehrere sein. Und das war Pharma Privat, weil das die privaten Großhändler sind. Mhm. Und eben Deutschlands größte Apothekengenossenschaft, die Noveda. Hab da eine Mail hingeschickt und einen Tag später hat mich der Dr. Cook, der Vorstandsvorsitzende der Noveda, aus seinem Urlaub angerufen und gesagt, ja, er hat von mir gelesen und ich habe dann die Info-Ad geschrieben, dass ich mal fragen wollte, ob sie mir für mich das ausdrucken und auslegen und dass man da mitmachen kann. Und dann haben sich die Großhändler zusammengesetzt und für mich die Sachen gedruckt und dann wurde die Petition damals die mitzeichnungsstärkste, jetzt gibt es auch, glaube ich, inzwischen stärkere. Und eben, ich war oder bin immer noch einer der jüngsten oder der jüngste Petent, der da vorsprechen durfte und habe dann danach davor gesprochen. Und das war so der Punkt, wo ich in der Apothekenbranche mal an allen gerüttelt habe, weil das so erfolgreich wurde. Und die ABDA sich ja gegen dieses Thema entschieden hatte. Und da habe ich so der Standesvertretung auch ziemlich in die Suppe gespuckt. Das verstehe ich auch, dass das nicht cool ist, wenn man sich seit 40, 50 Jahren in so einer Organisation engagiert und dann kommt da jemand 18-Jähriges und sagt, so will ich das aber nicht und jetzt müssen wir was tun und dann ist das auch noch so erfolgreich. Und dann hat auch die ABDA da einiges getan gegen mich persönlich und das dann zu schlucken und mitzubekommen, das tat dann schon ziemlich weh oder musste man auch lernen, meine Mutter sagt, braucht man ein dickes Fell. Und meine Eltern haben auch irgendwann zu mir gesagt, Mensch, tu dir das doch nicht an. Meine Mutter, eigentlich bespreche ich immer alles mit ihr, was ich so vorhabe, habe ich irgendwann auch nicht mehr so viel gesagt. Dann hat sie immer nur irgendwas aus der Presse gelesen, was sie gar nicht selbst gelesen hat, sondern irgendeine Kollegin ihr geschickt hat, so, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Ich so, ja, ich konnte nicht anders, es musste sein. Ja.
Ich finde es total spannend, dass du das so sagst, weil andere 18-, 19-, 20-Jährige machen ganz andere Sachen, wo dann die Mutter sagt, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Und bei dir geht's ja wirklich um ein politisches Engagement, um die Apotheke und den Apothekerstand zu stärken. Und fand ich nur gerade mega witzig. Ich muss es immer wieder sagen, ich bin total beeindruckt, was du in so jungen Jahren schon geleistet hast und was du dir da in den Kopf gesetzt hast. Und zwar, dein Ziel ist es ja eigentlich, die Apotheke vor Ort zu stärken. Ja. Und langfristig konkurrenzfähig zu machen, eigentlich mehr oder weniger, gegenüber Versandapotheken.
Genau, also oder? Ziel war hier einmal aus Patientensicherheitsaspekten, Arzneimittelversand ist aus guten Gründen in 21 von 27 EU-Mitgliedstaaten untersagt. Weil wir haben hier keine Schuhe, Textilsachen, Fernseher oder Produkte, die man einfach mal so durch die Gegend schippern kann. Das sind Güter einer höheren Ordnung und das versteht die Politik oder einige nicht. Und die persönliche Beratung ist sehr wichtig, aber allgemein die Aufklärung und wie kommt das dorthin und auch die Prüfung, ob das plausibel ist, ob das zu der Person passt, auch gerade mit dem ganzen Online-Ärzten, die gerade aus dem Boden sprießen. Jetzt im Cannabis, im medizinischen Cannabis ist das ja eine extrem große Gefahr. Jetzt hat die Politik das auch verstanden, weil das ja dieser medizinische Cannabis ja unfassbarer Boom ist, weil man einfach zwei Fragebogen online ausklicken kann, dann kriegt man das Cannabis nach Hause geschickt. Oder für die Frauen die Pille, für Männer entsprechend blaue Pillen, also die ganzen, also Viagra, Sildenafil, Tadalafil, diese ganzen potenzsteigernden Wirkstoffe, die auch wirklich gefährlich sein können. Da braucht man eine ärztliche Verschreibung nicht umsonst oder ein ausführliches Beratungsgespräch in der Apotheke. Und das lag mir am Herzen. Heute, 5 Jahre, ist das jetzt schon her, später und vielleicht auch mit der Entwicklung des Apothekensterbens und der Pandemie und die Veränderung auch von Wegen, weiß ich nicht, ob den Versandhandel jetzt komplett wieder zu verbieten für verschreibungspflichtige Arzneimittel der sinnvollste Weg ist. Man, vielleicht ist es eine Ergänzung in gewissen Situationen und deutsche Apotheken machen das ja auch. Fast alle Apotheken haben ja auch eine Versandhandelserlaubnis. Klar, um auch Botendienst leisten zu können. Das schreibe ich jetzt nicht ganz vorne auf meine Agenda, weil es politisch auch nicht mehr umsetzbar ist. Aber es zu erlauben, das war ein sehr, sehr großer Fehler. Und 2016 hätte man noch die Möglichkeit gehabt oder 2018 und 2019 das wieder umzusetzen, rückabzuwickeln. Und man hat es halt nicht getan. Ist sehr schade. Und noch mehr schade oder ärgerlich fand ich, wie die konzertierte Standespolitik damit umgegangen ist. Und viele dachten auch immer, da sitzt irgendein Management hinter mir oder Geldgeber. Ich bin, stell mich davor, das mache ich aus Prinzip nicht. Das war sehr, extrem nervenaufreibend. Ich war auch echt fertig da den Sommer danach. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass mehrere Großhändler das unterstützen. Dass es nicht heißt, der Großhändler A, B oder C setzt dann eine junge Person nach vorne und die kämpft dann für ein Thema, wie es in anderen Bereichen vielleicht auch ist. Und viele fragen, ja, und wer, die Leute, die mich besser kennenlernen wollen oder Verband Innovative Apotheken kam mich auf mich zu, Freie Apotheker, schauen sie, ja, und wer ist denn da jetzt mit dabei und wer ist dahinter, mit wem können wir noch Kontakt aufnehmen? Und dann sage ich, ja, ja, ich halt. Auch keine Sekretärin oder Assistentin oder Assistent oder irgendjemand, der, das haben mich meine Freunde unterstützt. Eine Freundin hat für mich dann E-Mails irgendwann ein bisschen beantwortet, aber absolut aus von alleine gemacht. Und das, auch das Engagement, das hat die Branche und viele auf mich aufmerksam gemacht. Und ich bin auf die Messe nach dieser Petition gegangen und der Expofarm damals in München. Und so viele Personen kamen auf mich zu und wollten Fotos mit mir haben. So, ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Also, und wie cool und weiter so. Und das hält bis heute an. Also ich möchte jetzt auch nicht mehr als dieser engagierte Student wahrgenommen werden. Ich mache inzwischen ganz viele andere Sachen. Aber und stelle mich damit jetzt auch nicht vor oder so. Aber irgendwann kommt es immer, jetzt auch beim Engelhardt-Expertenzirkel. Also ja, sie kommen mir so bekannt vor. Woher kennen wir uns? Und so, und ich sage, ja, ich weiß es nicht. Und dann so, ah nee, sie waren doch der Student. Ich so, genau, und der bin ich jetzt nicht mehr. Aber ich bin noch da, ja.
Aber es ist natürlich was, womit man dich noch sehr, sehr lange verbinden wird, ne? Ja, du hattest ja gesagt, du machst noch sehr viele andere Sachen. Und ich glaube, ich weiß auch, worauf du hinaus möchtest, auf deine Vorstandstätigkeit im Verband Innovative Apotheken, richtig?
Genau, sowas zum Beispiel. Der Verband Innovative Apotheken kam dann auf mich zu, ob ich mir das vorstellen könnte. Habe ich gesagt, ja, also wenn man sich für die Apotheke vor Ort engagieren möchte, muss man gucken, wo man das macht, weil wir ja eine konzertierte Standesvertretung haben. Und ich hatte Glück, dass direkt mit meiner Beendigung des Studiums letztes Jahr im Sommer auch direkt Wahlen für den Landesapothekerverband anstanden. Und dann bin ich direkt außerordentliches Mitglied geworden. Auch beim Apothekenprotesttag, witzige Anekdote dazu, hatte ich morgens um 9 noch das letzte Staatsexamen. Um 11 ging mein Flieger, weil ich dann diesen Protesttag Politiker eingeladen hatte und abends dann hier bei Baden TV auf dem Sofa saß, um über die Apotheken und die Wichtigkeit zu sprechen. Und dazu gehört auch, dass die ungarische, ich habe ja in Budapest studiert, die ungarische Prüfungskommission hatte eigentlich die Prüfung dann auf 11 Uhr angesetzt und habe ich auf mit Hilfe einer Kollegin noch auf Ungarisch an die Prüfungskommission geschrieben, dass es der wichtigste Tag ist für die Branche, weil alle Apotheken zumachen, das gab es noch nie und so das sehr groß ist und wir uns jetzt gegen die Pläne von Lauterbach, jetzt also was ganz weg von Spahn, sondern was ganz Neues, Problematisches stellen wollen. Und die ungarische Prüfungskommission hat dann auch geguckt, was ich so bin, und habe dann auch ein paar Artikel hingeschickt, dass ich eben in der Branche schon einiges gemacht habe und die auch darauf setzen, dass ich da unterstütze. Ja, dann haben sie mir nichts, dir nichts, die Prüfung von mir von 11 auf 9 gelegt. Und dann bin ich danach an den Flughafen geflogen im Anzug mit meinen Prüfungsunterlagen als frisch gebackener Apotheker und bin dann nach Karlsruhe oder nach Frankfurt geflogen. Meine Mutter hat mich dann am Flughafen abgeholt und dann direkt hierhin geschlossen, Apotheke, Politiker kam. Das war eine krasse Erfahrung. Schön. Und direkt mit der Approbation habe ich mich direkt als außerordentliches Mitglied beim Landesapothekerverband Baden-Württemberg beworben, wurde dann aufgenommen und konnte dann direkt zur Wahl antreten und wurde auch gut gewählt. Bin jetzt quasi in dem richtigen Organ, wo man sich auch engagieren soll, weil ich sage, es muss von innen heraus verändert werden, verbessert werden. Aber weil ich sage, kontroversere Sachen, auch die Apotheke muss sich unfassbar weiterentwickeln, braucht man noch was Innovatives und der Verband Innovative Apotheken macht das für mich. Und sowas mitzugestalten, als Einzelperson ist es auch immer schwierig. Und dann noch ein bisschen Unterstützung haben Gleichgesinnte, die sagen, die Apotheke muss sich verändern, verbessern. Und deswegen engagiere ich mich dort. Aber mache jetzt auch noch andere Sachen, sehr viel im Digitalisierungsbereich. Meine eigene Firma gründe ich gerade oder habe sie jetzt gegründet für zur Beratung, weil auch Pharmafirmen und andere eben da Bedarf haben und mich immer anfragen. Und jetzt muss ich halt auch mal sagen, soll eine korrekte Rechnung stellen, sondern nicht als eigenständige Person kann man es halt freiberuflich auch machen. Und solche Sachen mache ich jetzt noch und es macht mir unfassbar viel Spaß. Es wird mir nicht langweilig und
Das glaube ich, dass dir nicht langweilig wird. Das heißt, du hast deine eigene Firma gegründet, in der du berätst. Berätst du da ausschließlich Unternehmen oder berätst du auch stationäre Apotheken vor Ort, wie sie sich vor allem im Bereich Digitalisierung weiterentwickeln können?
Genau, also beides. Ich halte Vorträge für Pharmafirmen und ich mag nicht sagen, dass ich jetzt Pharmafirmen berate, sondern die wollen ja wissen, wie sehe ich die Zukunft der Apotheke vor Ort. Das mache ich da so. Ich bin noch der Mittelstandsunion auf Bundesebene da engagiert in verschiedenen Ausschüssen, wo wir uns auch mit beschäftigen, wie geht ambulante Gesundheitsversorgung in der Zukunft. Und das ist natürlich spannend für die, aber auch für die Apotheken vor Ort. Ein ganz wichtiges Thema für mich sind die pharmazeutischen Dienstleistungen, wie man das smart und von den Prozesskosten her effizient abbilden kann. Wir in der Apotheke sind bei uns papierlos. Wir produzieren kein neues Papier. Deswegen auch, was bringt mich aus der Fassung oder die Frage am Anfang, was mich ärgert oder aufbringt, das ist Papier. Da reagiere ich ganz allergisch drauf, weil es muss nichts ausgedruckt werden aus Umweltaspekten auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch die Prozesskosten und der Prozess, arbeiten damit zu Signpads. Und das sind natürlich Sachen, da bin ich auch bei der Gematik auffällig geworden. Deswegen bin ich jetzt in einigen Gematik-Videos gesehen fürs E-Rezept. Die fragen mich dann zu Kim, weil wir Kim als sehr früh schon umgesetzt haben, also Kommunikation im Medizinwesen. Auch die elektronische Patientenakte war jetzt gerade die Gematik wieder vor Ort, um da meinen Input zu bekommen, wie es weitergehen muss. Und das macht mir Spaß und deswegen helfe ich da auch gerne Apotheken, die das smarter machen möchten, und man tut da extrem was Gutes für die Patientinnen und Patienten und man hat eben natürlich auch ein sehr großes Budget, das abgerufen werden muss und deswegen muss man da jetzt halt aktiv werden, sonst kommt irgendwann die Politik und streicht so einen Topf dann auch wieder zusammen und der ist so wichtig, es ist halt nur sehr bürokratisch und unsmart, weil wenn man das papierlos macht und da die Prozesse optimieren kann, dann funktioniert das Ganze, weil es gibt zwei Möglichkeiten, am Ende mehr Geld zu haben oder das Betriebsergebnis zu steigern. Entweder es kommt mehr Geld rein oder, das ist im Moment gerade mit der Apothekenreform nicht der Fall, oder man reduziert halt immer weiter seine Prozesskosten oder die Kosten, die man hat. Und das, manche streichen dann die Umschau oder solche Sachen, das ist alles, das sind physische Kosten, aber ich würde auch sagen, sehr viele Kosten, die eine Apotheke oder allgemein Unternehmen haben, sind Prozesskosten. Und da muss man einfach mal drauf gucken. Auch das Thema Abrechnung in Apotheken, es verändert sich einfach. Und da mache ich mich auch bei den Verbänden und bei den Standesvertretungen nicht sehr beliebt. Ich weiß das, ist mir aber persönlich egal, weil man muss sich da weiterentwickeln. E-Rezepte sind Datensätze, strukturierte Datensätze, total einfach. Es ist alles so, wie es im Datensatz drin steht, wurde es gemacht, es wurde reingeschrieben. Das ist definiert, das ist ganz einfach. Und ich verstehe zum Beispiel nicht, warum man einen strukturierten Datensatz an ein Abrechnungszentrum schickt, dass die das dann wieder an die Krankenkasse schicken. Wir haben die Möglichkeit, oder der Gesetzgeber geht prinzipiell davon aus, dass wir Rezepte direkt abrechnen. Nur mit unserer Krankenkassenstruktur, mit inzwischen 92, haben wir nur noch, früher waren es ja mal extrem, extrem viel mehr, kann natürlich eine einzelne Apotheke mit den Papierrezepten das nicht handeln, an 92 Krankenkassen Rechnungen zu stellen mit den entsprechenden Sachen. Das ist total aufwendig. Aber bei strukturierten Datensätzen drücke ich auf den Knopf und es geht dorthin. Nächstes Jahr kommt auch die sogenannte E-Rechnung. Das heißt, es ist sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass man es empfangen muss erstmal. Also bestimmte Unternehmen sind noch ausgeschlossen und irgendwann muss man es auch versenden können. Und auch das Thema Liquidität, die Arzneimittelpreise steigen, muss man gucken, wenn ich die Rechnung hinschicke, dann beginnt das Zahlungsziel von 10 Tagen. Da erhöhe ich auch meine Liquidität, wenn ich täglich meine Rechnung rausschicke. Es sind ja nur Datensätze.
Total.
Und deswegen ist auch ein Anliegen jetzt bei der Apothekenreform, wo ich mit der Politik auch im intensiven Austausch bin, was können wir tun, um die Apotheke vor Ort bürokratisch zu entlasten und was kostet die Politik kein Geld? Zum Beispiel fürs Finanzamt, das ist mal so die höchste Ebene, die es so gibt in Deutschland, erlaubt den ersetzenden Scan. Das ist GOBD-konform, wenn ich eine Rechnung habe zurzeit und die einscanne und eine Verfahrensdokumentation habe, wie ich dann den korrekten Beleg vernichte, wird es anerkannt im Dokumentenmanagementsystem. Wieso nicht auch für die verbliebenen Muster 16 Rezepte Abrechnungsbelege? Dann kann ich mich alles direkt abrechnen und muss dann gar nicht mehr auf ein Abrechnungszentrum zurückgreifen, kann das auch täglich machen, weil die Abrechnungszentren scannen die Rezepte auch nochmal und schicken diese Daten auch digital jetzt schon an die Krankenkassen und schicken das direkt ins Endlager. Und das sind natürlich Themen, wenn natürlich fast alle Abrechnungszentren von Apotheken in standeseigen sind, dann sorgt das natürlich nicht für große Begeisterung, wenn da jemand kommt und sagt, das brauchen wir in der Form nicht mehr.
Ja, natürlich.
Ist halt so.
Aber letztendlich soll es ja die Abrechnung erleichtern.
Genau. Und ich hindere auch niemanden dran, wenn jemand vom Verband oder der in der Kammer engagiert ist, kann abrechnen, wie er möchte. Nur ich, als jemand, der das smarter machen möchte, kosteneffizienter, muss ja die Möglichkeit haben, das effizient zu machen. Oder was auch ein ganz wichtiges Thema ist, wir haben KIM, Kommunikation im Medizinwesen, wir als Leistungserbringer müssen das verpflichtend nutzen, vorhalten. Die Krankenkasse muss es noch vorhalten, aber die muss keine Belege darüber akzeptieren. Mhm. Ich will Retaxationen, alles, was reinkommt, Kostenvoranschläge, alles per KIM an die Krankenkasse schicken. Aber ich kann Porto, ich muss nicht drucken, faxen, ist auch datenschutzkonform eigentlich nicht korrekt, wenn man das mal so nimmt. Und solche Sachen sind so die Punkte, wo ich sage, so könnte man die Apotheke entlasten. Das sind so Mini-Sachen, solche Quick-Wins. Und wenn man dann da den Prozess smart in der Apotheke gestaltet, spart man damit unfassbar viel Kosten ein und steigert seine Effizienz.
Ja, was mir da jetzt so ein bisschen in den Kopf kommt, weil du ja vorhin auch über das E-Rezept gesprochen hast und damit habe ich auch schon so meine Erfahrung machen dürfen, das funktioniert ja an ganz vielen Stellen auch noch nicht. Glaubst du, die Apotheken sind da so bereit, dann auch direkt noch was Neues zu implementieren, was wieder mit Technik zu tun hat, die im Zweifelsfall entweder nicht funktioniert oder man die Mitarbeiter vielleicht auch länger noch onboarden muss, um diese Gerätschaften oder was auch immer das für Programme sind, die man dann nutzt, überhaupt nutzen zu können?
Ja, das ist ein Thema. Da hast du absolut recht. Es funktioniert leider noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Nicht ganz im Sinne des Erfinders, sagt man ja so schön.
Ja.
Und die Gematik ist, der zeige ich dann immer in Videos. Ich habe da einen ganz guten Draht hin, dann bekommen Sie wieder ein Video von mir geschickt, was eben noch nicht so gut funktioniert. Oder jetzt auch bei der Direktabrechnung. Wir rechnen jetzt schon E-Rezepte 100% direkt ab. Im Moment gibt es ja nur einen Dienstleister. Das ist ein Start-up aus Dresden, heißt Scanex, die das machen. Da wird es vielleicht in Zukunft auch noch mehrere geben, um da auch einen Wettbewerb zu schaffen. Meiner ganz persönlichen Meinung braucht man nicht mal einen Dienstleister, der diese Rechnung stellt, weil ich finde, es sollte direkt aus der Apotheke über KIM übermittelt werden. So war es auch mal vorgesehen, dass man nicht nur bei einem E-Rezept löst man ja ein, dann holt man bei der Gematik digital eine Quittung ab. Und meiner Meinung nach sollte dann die entsprechende Quittung oder die Rechnungsstellung direkt auch an die Krankenkasse erfolgen. Wieso muss ich da jetzt selbst noch irgendwas danach machen? Das wäre für mich smart gewesen, das zu Ende gedacht. Da hast du recht, es funktioniert einiges noch nicht so smart. Nur wir können das Rad leider da nicht zurückdrehen. Wir müssen es positiv in die richtige Richtung verändern. Und da ist es halt dran gelegen, auch in Gremien, die sich damit beschäftigen, diese Gremien so zu besetzen, dass da auch Personen drinne sind. Es muss ja nicht Gen Z sein, aber es sollten Leute drin sein, die wissen, wie es funktioniert. Und Apotheke haben so eine Eigenschaft. Ich habe auch Pharmazie studiert. Das Studium war für mich auch eine extrem hohe, große Herausforderung. Extrem anspruchsvoll, anstrengend. Ich glaube, niemand, da heult man, da ist man verzweifelt, da will man dreimal abbrechen am Tag und an der Stunde. Viele Apotheker haben das Gefühl, wenn sie das Studium abgeschlossen haben, dass sie neben dem Halbgott in Weiß und Gott irgendwo noch dazwischen und oben schweben und alles prinzipiell können. Also, das ist, ja, das ist eine sehr provokante Aussage. Es ist aber so. Und wenn ich dann auch jetzt im eigenen Verband so Digitalisierungsgremien anschaue, die dann auch nicht tagen, seit einem halben Jahr, dann sorgt das für mich natürlich für Unverständnis, weil ich dann auch sehr ungeduldig und man muss das ja voranbringen und mitgestalten. Und klar, im Team, bei mir gibt es dann auch so Regeln, jetzt wird nichts Neues eingeführt. Also das Team muss man da mitnehmen und ich bin dankbar, dass wir so ein tolles Team bei uns in der Apotheke haben, die auch das so anerkennen und dann auch mitziehen, obwohl sie sagen, das ist für mich jetzt eine Herausforderung. Das Gute ist für mich, dass ich mich so ein bisschen etabliert habe, weil es gibt ja dieses Phänomen, Sohn, also bei mir sagt auch nicht mehr Sohn der Chefin oder so, ist ja so ein Titel, den ja eigentlich niemand haben möchte.
Nee, nicht wirklich.
Nee, und glücklicherweise habe ich es geschafft, nicht Sohn der Chefin zu sein. Also auf der einen Seite ist mir keine Arbeit zu schade, wenn mir die PKA oder jemand, heute heißt es ja Raumpflege, jemand aus dem Bereich sagt, ja, könntest du mir da kurz helfen oder dies oder jenes machen, dann sage ich natürlich, also ist ja gar kein Problem oder ich feg auch mal durch oder so, da bin ich mir für nicht zu schade. Auf der anderen Seite kam ja die Pandemie und für mich war das so eine Erlösung von den Laboren im Studium, weil ja alles online war. Dann konnte ich groß Desinfektionsmittel als erstmal herstellen. Waren dann am Ende so knapp 10.000 Liter, die wir hergestellt hatten. War mega krass. Davon sind dann 4.000 Liter mussten wir dann am Ende vernichten, weil die Industrie wieder eingestiegen ist. Und dann hatte ich hier zu Hause immer den Running Gag, ob jemand noch sich die Hände oder so desinfizieren muss. Das ging da so ein bisschen schief, aber dann kam direkt das Testen und hier in Karlsruhe, ich hatte es gelesen, dass es sinnvoll ist. Und dann dachte ich mir, gut, da muss man jetzt sich engagieren und probieren wir mal aus. Und dann habe ich die Amtsleitung hier im Gesundheitsamt so lange genervt, bis sie gesagt hat, okay, gut, ich erteile Ihnen jetzt als Apotheke diese Sondergenehmigung. Und das hat dann so geendet, dass ich am Ende den Krisenstab vom Landkreis Karlsruhe da mit beraten durfte, die dann irgendwann ziemlich schockiert waren, als sie mich da mal in echt gesehen hatten. Weil ich habe ja in meinem E-Mail-Profil, hatte ich zwar von der Apotheke, aber ich kann ja nicht unten drunter schreiben, Pharmaziestudent. Ich habe einfach Organisation unten drunter geschrieben, weil ich ja in der Organisation tätig war. Und dadurch, dass ich ja Bühler hieß und Rathaus Apotheke und dann immer bei meiner Mutter Astrid Bühler.
Da war schon Connection da irgendwie.
Dachten die Leute, das ist der Mann oder halt auch jemand, der dazugehört, der ist Apotheker. Und dann haben wir gesehen, ich bin 21, bin im Studium und berate die da und hat alles funktioniert. Es war sehr erfolgreich. Und das waren dann am Ende 120 Mitarbeiter für die Testzentren, nur medizinisches Fachpersonal im Übrigen. Das war mir ganz wichtig. Also Krankenschwestern, Pflegekräfte, Rettungssanitäter, also alle, die was, PTA, MTAs, also alle, die was mit Gesundheit zu tun hatten oder das auch können. Weil mir war dieses Aushängeschild Qualität, Apotheke gleich Qualität, war mir wichtig und haben auch PCR-Tests gemacht und es war sehr erfolgreich. Das war dann auch wirtschaftlich erfolgreich und die Menschen sind da hier, vor allem hier in Grötzing, das ist so der ländlichste Stadtteil von Karlsruhe, so 10.000 Einwohner, die waren unfassbar dankbar. Wir haben auch nie irgendwelche Sprüche bekommen, nachdem dann diese ganzen Skandale mit Abrechnungsbetrug und Schmu und wer alles testen durfte, haben wir wirklich, also noch nicht einmal da irgendeinen Kommentar oder so bekommen, weil sie bei uns diese Dankbarkeit, und dann waren hier auch Gemeinderatswahlen, das Stadtrat in Karlsruhe und Ortschaftsratwahlen, da war ich jetzt mich aufgestellt jetzt im Juni und ich bin auch mit Abstand hier Stimmenkönig geworden und ich dachte mir, krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Du bist dann wahrscheinlich auch in deinem Umkreis relativ bekannt, dadurch, dass du dich ja auch so großflächig engagierst und Lokalpresse fängt sowas ja auch immer mit ein. Also du hast ja schon früh angefangen, auch was zu machen und versucht, was zu verändern. Und ich glaube, das zieht und das kommt bei den Leuten ganz gut an. gut, letztendlich, wenn es an die Veränderung geht, haben wir ja auch eben gerade besprochen, Veränderung tut manchmal weh. Da hat nicht jeder sofort Lust drauf, auch wenn es eigentlich eine Veränderung zum Positiven hin sein sollte. Aber ich glaube, dass Menschen, die beharrlich sind, und ich glaube, so bist du, letztendlich auch Erfolg haben werden mit dem, was sie verändern wollen.
Ja, ist so ein bisschen die Tropfen- und Steinmethode.
Ja, genau. Genau. Nein, ich finde es total wichtig, dass es Menschen gibt, die sich auch langfristig für bestimmte Dinge einsetzen und die Leute auch darüber aufklären. Und das machst du jetzt auch mit deiner Beratungsfirma, warum es wichtig ist, neue Wege zu gehen, innovativer zu arbeiten, dass das nicht nur was ist, um die Leute zu ärgern. Das höre ich ganz, ganz gerne mal, wenn ich irgendwas Neues einführen möchte, sei das jetzt vielleicht im Arbeitsumfeld oder auch zu Hause, dass das mehr so in die Richtung geht, dass die Leute denken, man will sie einfach nur ärgern, aber letztendlich möchte man ihnen einfach nur helfen. Und wenn man so eine Absicht hat, dann wird es letztendlich irgendwann funktionieren. Man muss nur dranbleiben.
Ja, so sehe ich das auch absolut. Und ja, jetzt hier in Götzingen ist das Standing schon da. Früher als Schüler war ich halt öfters mal in diesem Lokalblatt, wenn wieder irgendeine Aktion oder so war. Und dann natürlich das mit dem Bundestag und so ging auch mit. Und dann vor allem auch durch die Pandemie. In der Pandemie waren wir sehr oft da, weil wir dann uns immer weiterentwickelt haben. Erstmal durch Desinfektionsmittel und dann das Testen, dann das PCR-Testen, jetzt dann Impfen. Und die wissen, dass es von mir kam. Und deswegen habe ich das jetzt als Wahlergebnis so zur Kenntnis genommen und auch alle gratulieren, auch Personen, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe und sagen, ja, ich fand das toll, wie sie es gemeint haben. Ich habe in meinem Leben noch nie CDU gewählt. Ich stand natürlich auf der Liste von der CDU, aber sie habe ich unterstützt. Das hat mich auch wirklich gefreut, das Feedback so zu bekommen. Und ja, das hier im Ort, ich bin hier sehr heimatverbunden, deswegen bin ich auch nach dem Studium wieder nach Hause gekommen. Ich war in München, großen Apothekenverbund, wo ich sehr, sehr viel lernen durfte, die mich auch direkt mit in den Führungskreis aufgenommen haben und eben auch erkannt haben, dass ich da ein paar Prozesse mit anstoßen kann. Da durfte ich auch die pharmazeutischen Dienstleistungen mit nach vorne bringen und ja, da habe ich mich sehr wohl gefühlt in München. München ist auch eine wirklich tolle Stadt, nur leider natürlich etwas teuer, aber ja, und jetzt geht es mir daran, das Standing oder die Möglichkeiten, die ich habe, dass ich jetzt seit früh nicht ganz unbekannt bin oder immer noch dieses Ansehen so ein bisschen auch genießen kann. Jetzt will ich natürlich der Branche auch was zurückgeben und sagen, okay, wir befinden uns jetzt in der größten Zäsur in der Apothekenbranche. Es ist auf einmal möglich, das erste Mal in der Geschichte, dass eine vollwertige Verschreibung vor dem Patienten in der Apotheke sein kann. Das ist eine absolute Veränderung, das E-Rezept und die Digitalisierung im Allgemeinen. Aber das bedeutet natürlich für Versender in Holland, dass natürlich dieser Standortnachteil wegfällt und das vielleicht attraktiver wird. Aber die Apotheke vor Ort kann da auch mitmachen. Und jetzt bin ich gerade ziemlich am Verzweifeln, weil die Softwarehäuser, die es so gibt im Apothekenwesen, das so ein bisschen auch verschlafen haben. Das E-Rezept ist so viele Jahre angekündigt gewesen.
Ja.
Und wir verlieren als Apotheke vor Ort Digitalkompetenz, wenn es nicht funktioniert. Und wenn es vor allem in der Verarbeitung, aber man kann auf die Gematik ab und zu schimpfen, auch berechtigt, wenn was nicht funktioniert, das ist absolut in Ordnung. Aber die Gematik gibt die Spezifikation vor, wie es korrekt zu laufen hat. Und die Umsetzung findet dann in der Apothekenverwaltungssoftware, heißt es ja offiziell, dort findet es statt. Und Firmen jetzt da Anstöße zu geben, das ist auch nicht einfach. Da bin ich auch mit einigen Herstellern auch im Austausch. Ich kann nicht sagen, dass ich sie berate, aber sagen wir eher nerve auch inzwischen. Irgendwann schaffe ich es dann immer doch beim Produktmanagement oder irgendwo zu landen, da in der Geschäftsführungsebene, dass sie sagen, okay, gut, der nervt jetzt so oft, dann müssen wir halt mal mit ihm sprechen. Und das ist jetzt so mein Thema, dass es A auf Software-Ebene für die Apotheke smarter werden muss, weil die Apotheke vor Ort ist, von, wenn man das rein logistisch betrachtet, der effizienteste Einzelhändler, in Anführungszeichen, ganz großen Anführungszeichen, den es in Deutschland gibt. Es gibt kein Produkt, das nicht vor Ort vorrätig ist, das ich am selben Tag noch fünfmal, wenn ich morgens hinkomme, geliefert bekommen kann.
Genau.
Wie gesagt, dieses Same-Day-Delivery sind's immer. Also das gibt es einfach schon immer. Und
das muss man den Leuten aber auch erstmal wieder genau. So bewusst machen, weil viele gehen in die Apotheke, können ihr Medikament direkt mitnehmen oder sagen, ja gut, dann komme ich eben in 2 oder 3 Stunden nochmal wieder. Das hat man in einem Supermarkt oder meinetwegen in einem Mediamarkt nicht. Also das ist schon auch eine sehr gute und effiziente Dienstleistung, die man in der Apotheke bekommt.
Extrem. Und das gepaart mit fachkompetenter Beratung vor Ort ist natürlich ein USP, da kann kein Versender mithalten. Und jetzt geht's halt mir vor allem darum, dass die Customer Journey heißt es ja, so smart ist, dass der Patient gar nicht ins Internet gehen möchte, weil er seine Internetapotheke genau. ist seine Vorortapotheke. Genau. Das Einzige ist natürlich, dass der Preis natürlich, wenn es da wieder weiter oder immer gerade diese illegalen Rabatte gibt, ist natürlich ein Thema. Das muss der Gesetzesgeber durchboxen, dass das nicht so vorangeht. Und selbst dann, oftmals ist es auch so, Convenience schlägt Preis. Es ist ja so, wir haben also in Budapest studiert, das ist eine Großstadt, man kann ja. Essen, Lebensmittel, alles über Volt war da sehr, sehr groß ja. und Netpinza bestellen. Und wenn das dann einen Tick teurer ist, aber ich das bekomme und es entspannt ist, dann bezahle ich das natürlich auch. Und ich weiß nicht, ob man das auf die Zuzahlung 1:1 übertragen kann, aber dieser Weg, den muss man es einfach gestalten und zeigen, wie wichtig die Apotheke vor Ort ist. Und auf der anderen Seite politisch, wenn jetzt gerade das Thema Telepharmazie ist ja gerade das Thema von Herrn Lauterbach, finde ich auch gut prinzipiell. Telepharmazie sollte man umsetzen. Hm. Der Apotheker vor Ort muss aber trotzdem, einer muss ja in der Apotheke sein. Das ist jetzt ganz wichtig, dass das sich nicht verändert. Aber wenn er das Thema Telepharmazie anspricht, freue ich mich, denn die ganzen Versandapotheken sollten das doch auch verpflichtend anbieten müssen, dass man, bevor man ein Arzneimittel zugeschickt bekommt, mit dem Apotheker, Apothekerin oder eben der PTA, die unter Aufsicht arbeitet, das ist so. Ich weiß, da können wir jetzt die Diskussion aufmachen, aber PTA, das A steht für Assistenzberuf, und ich schätze alle PTAs auch gerade, ich lerne unfassbar viel, weil sie die Berufserfahrung haben, die ich jetzt einfach noch nicht habe, weil zurückfragen und für bestimmte Themen ist es auch gut, dass ein Apotheker als Ansprechpartner da ist. Und diese verpflichtende Telepharmazie soll doch bitte bei den Versandapotheken umgesetzt werden. Und wenn dann jemand argumentiert, Versandhandel muss wirtschaftlich bleiben, dann sage ich, Moment mal, in der Apotheke ist das ja auch immer ein Face-to-Face-Kontakt und wieso soll das bei uns nicht auch wirtschaftlicher so sein? Mhm. Und das sind die Themen, die man jetzt halt aufgreifen muss oder auch weil wenn man Fleisch verschickt, dann ist es inzwischen, das kommt, für die EU gibt es solche Aufkleber, die verändern die Farbe, wenn das zu warm geworden ist. Mhm. Arzneimittel müssen nach Apothekenbetriebsordnung bei bestimmten Temperaturen gelagert werden. Mhm. Kühlartikel zwischen 2 und 6 Grad, normale Arzneimittel zwischen 15 und 25 Grad oder 12 und 25 Grad, das wollen wir jetzt nicht festlegen, aber über 25 Grad werden ja auch Apotheken im Sommer geschlossen. Dann sage ich, okay, Kleber verpflichtend auf die Pakete drauf und alles, was halt rot ist, darf dann halt nicht mehr angenommen werden. Da wird man sehen, dass es auch gefährlich ist, Arzneimittel zu verschicken. Und wenn die ganzen Auflagen auch für den Versand gelten, habe ich da gar keinen Schmerz mit, weil dann wird sich das Thema von alleine erledigen oder es wird halt so sein, dass nur spezielle Produkte verschickt werden können.
Ja, ja, lieber Benedikt, das war ein für mich sehr lehrreiches Gespräch, weil es auch viele Dinge gab, die ich so gar nicht wusste. Und ich glaube, die sind auch vielen unserer Hörerinnen und Hörer nicht so ganz bewusst gewesen. Dann darf ich dir noch eine allerletzte Frage stellen.
Engelhardt, Gesundheit bedeutet die Welt für uns.
Was bedeutet Gesundheit für dich?
Für mich bedeutet Gesundheit die Ausgangssituation, um alles andere, was man im Leben machen möchte, unbeschwert tun zu können.
Okay, sehr schöne Erläuterung. Dann vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vor allem vielen, vielen Dank für dein Engagement und das ganze Herzblut, was du in deine Arbeit steckst und für deine Beharrlichkeit.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir total Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie alles weitergeht, gerade in diesen spannenden Zeiten.
Das sind wir auch. Vielen Dank dir.
Gesundheit bedeutet die Welt für uns. Ohne Risiken und Nebenwirkungen. Der Engelhardt Gesundheitspodcast. Der Podcast für Gesundheitsmacher. Jetzt die Glocke drücken und keine Folge verpassen. Ein All Ears on You Original Podcast.